Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Die Biden-Administration sollte keine Zusicherungen geben, sondern die Anklage gegen Julian Assange fallen lassen. Der Fall sei eine Schande für jede Demokratie. Das sagte Stella Assange heute in London. Dort hat ein Gericht entschieden, dass der Whistleblower vorerst nicht an die USA ausgeliefert werden kann. Was dieses Urteil bedeutet, darüber sprechen wir gleich. Russische Raketen haben die Bojtschuk-Akademie in Kiew zerstört und was genau dort passiert ist, dazu gleich mehr. Außerdem ist der Filmemacher Philipp Gröning bei uns zu Gast, der jetzt zu seinem runden Geburtstag in der ARD mit einer Werkschau geehrt wird. Wie man seine poetischen Bildkunstwerke am Fernseher bestens erleben kann, ich bin gespannt. WikiLeaks-Gründer Julian Assange wird erstmal nicht an die USA ausgeliefert. Das hat der Londoner High Court heute entschieden. Seit 2019 sitzt der Aktivist in einem Hochsicherheitsgefängnis in London und wehrt sich gegen die drohende Ausweisung an die USA, die ihm wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen will. Ich bin jetzt mit Lisa Maria Kretschmer verbunden. Sie leitet bei Reporter ohne Grenzen das Advocacy-Referat und hat das Auslieferungsverfahren gegen Assange in London verfolgt. Hallo, guten Abend, Frau Kretschmer.
Guten Abend.
Wie bewerten Sie diese Entscheidung der britischen Justiz? Was hat das jetzt für eine Bedeutung?
Es ist eine letzte Hoffnung auf Gerechtigkeit im britischen Rechtssystem. Aber es ist im Moment eher ein Schwebezustand als ein Erfolg, denn Assange Möglichkeit, Berufung einzulegen, kann immer noch entfallen, wenn die US-Regierung zufriedenstellende Zusicherungen, wie es heißt, gibt, um den Berufungsgründen zu entgegnen. Das heißt also Garantien dafür, dass Assange sich bei einem Verfahren in den USA auf das Recht der Meinungsfreiheit berufen könne und die gleichen Rechte genieße wie ein US-Staatsbürger und dass er eben nicht wegen seiner australischen Staatsbürgerschaft vorverurteilt wird. Und ein wichtiger Punkt, dass er nicht eines Verbrechens angeklagt wird, auf das die Todesstrafe stehen wird. Aber ob diese Zusicherungen so sicher sind, ist tatsächlich fraglich, weil sie rechtlich nicht bindend sind. Insofern geht es jetzt erstmal in einem Schwebezustand weiter, bis eben die USA diese Zusicherungen vorlegt oder nicht. Und dann kann es zu einem weiteren Verhandlungstag im Mai kommen.
Sie waren ja neulich dabei bei einer Anhörung in London. Wie haben Sie das erlebt? Wie war da so die Atmosphäre?
Also man muss sagen, das Interesse von Presse und Zivilgesellschaft an dem Verfahren ist sehr, sehr hoch. Es gibt viele Personen, UnterstützerInnen, die vor dem Gerichtssaal protestiert haben, demonstriert haben. Das Gericht war wieder einmal nicht auf dieses Interesse eingestellt, muss man sagen, denn der zur Verfügung gestellte Gerichtssaal war sehr, sehr klein. Ein Teil der akkreditierten Presse und der Zivilgesellschaft mussten ausgelagert werden. Es gab einen Livestream, der aber im Vorfeld überhaupt nicht getestet worden sein kann. Das war ein technisches Desaster, weder im Raum selber, also im Gerichtssaal selber, noch online konnte man gut dem Verfahren folgen. Also der Zugang der Öffentlichkeit zum Verfahren ist sehr, sehr eingeschränkt gewesen. Und da spiegelt sich auch die Erfahrung der letzten 4 Jahre tatsächlich wieder. Seit Beginn des Verfahrens ist der Zugang zu den Gerichtsverhandlungen immer wieder erschwert gewesen, während der Pandemie und auch danach. Und wir müssen sagen, als Reporter ohne Grenzen, dass in keinem anderen Land, in dem wir Prozesse beobachtet haben, wir auf derartige Hindernisse gestoßen sind, die offensichtlich gegen die Grundsätze einer offenen Justiz und das Recht auf ein faires Verfahren verstoßen.
Jetzt soll es Julian Assange ja gesundheitlich sehr schlecht gehen. Wissen Sie darüber, wie es ihm aktuell geht?
Wir konnten als einzige Nichtregierungsorganisation Assange tatsächlich im Belmarsh Hochsicherheitsgefängnis besuchen, mehrmals im vergangenen halben Jahr. Und es geht ihm sichtlich schlecht, also körperlich geht es ihm schlecht. Er hat eine gebrochene Rippe, die er sich durch übermäßiges Husten zugezogen hat. Und dass es ihm psychisch auch schlecht geht, ist, glaube ich, nachvollziehbar und ist auch kein Geheimnis, weil immer wieder Thema auch vor Gericht wurde durch Gutachter bestätigt, dass er unter Depressionen leidet, dass er unter Angstzuständen leidet und dass er vor allem auch suizidgefährdet ist. Und trotzdem müssen wir sagen, er engagiert sich weiterhin sehr für seine Freilassung und für seine Zukunft.
Jetzt gab es ja Stimmen, zum Beispiel im Wall Street Journal, wo es geheißen hat, dass es einen Deal der Anwälte von Julian Assange mit den USA gegeben haben soll. Halten Sie das für glaubwürdig?
Also Assange Anwälte wollten sich dazu in der vergangenen Woche jetzt nicht äußern, vor allem während vor dem britischen High Court eben noch das Berufungsverfahren läuft. Also sie wiesen nur letzte Woche darauf hin, dass es keine Anzeichen gibt, dass das Justizministerium sich in dem Fall bewegt, sondern ganz im Gegenteil, dass sie weiterhin sehen, dass die Auslieferung und die Anklage in den 18 Anklagepunkten verfolgt wird. Und aus unserer Sicht sollte die US-Regierung hier eine Lösung finden, um die Auslieferung zu stoppen und die Freilassung zu ermöglichen. Ob das jetzt durch einen Vergleich ist oder durch andere Mittel, ist da offen. Aus unserer Sicht sollten eigentlich die Anklagepunkte durch die US-Regierung fallen gelassen werden.
Jetzt setzt sich Reporter ohne Grenzen ja für freien Journalismus ein. Kann denn Julian Assange eigentlich im engeren Sinn als Journalist gelten? Die USA argumentieren ja damit, dass er gar nicht wie ein Journalist gehandelt habe.
Er hat Informationen von öffentlichem Interesse veröffentlicht und das sind vertrauliche Informationen, aber das bewegt sich im Rahmen einer journalistischen Tätigkeit. Ob er letztlich als Publizist oder als Herausgeber oder als Quelle eingeschätzt wird, ist für uns eigentlich zweitrangig, denn wir sehen die Konsequenzen einer Auslieferung von Assange als gefährlichen Präzedenzfall für die Pressefreiheit und deswegen setzen wir uns für diesen Fall ein.
Lisa Maria Kretschmer von der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Kretschmer.
Vielen Dank von meiner Seite.
Die Ukraine wird seit Tagen immer wieder mit schweren Luftangriffen überzogen. Dabei wurde auch kritische Infrastruktur zerstört. Die Stadt Charkiw etwa war mehrere Tage ohne Strom. Für die ukrainische Luftwaffe sind die Raketen besonders schwierig abzufangen, weil Russland sie mit ungewöhnlichen Routen programmiert. Gestern gab es in den Morgenstunden zwei laute Explosionen in Kiew ohne Vorwarnung und ohne Warnung in der offiziellen App. Und anschließend war ein Teil des Gebäudes der Bojtschuk-Akademie für dekorative und angewandte Kunst und Design zerstört. Unser Reporter Ivan Haivanowitsch ist in Kiew und er hat sich heute die Schäden angesehen. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Was genau ist da eigentlich passiert?
Also Kiew wurde mit zwei Raketen angegriffen. Das sind die neuesten russischen Entwicklungen, die so quasi wie fast unbekannt sind, geheim und von Russland als Wunderwaffe präsentiert werden. Das sind Zirkon-Raketen, das sind Hyperschall-Antischiffs-Rakete. Und diese beiden wurden abgeschossen über den Kiew und ihre Teile sind gefallen. So Teile einer Rakete angeblich sind von der Höhe auf dieses Gebäude gefallen und alle vier Stöcke durchgeschlagen. Und eigentlich, das ist ein Wunder, dass niemand getötet wurde, weil der Luftalarm fast gleichzeitig mit Explosionen ertönte. Gerade weil diese Raketen so schnell sind. Das ist ihre Hauptvorteil oder Hauptstärke, dass die Geschwindigkeit dieser Zirkon-Raketen bis zu 10.000 Kilometer pro Stunde reicht. Also zumindest wird das von russischer Seite behauptet. Und damit hängt, dass die Frühwarnung vor Gefahr nicht erfolgte. Hätte die Rakete oder Reste der Rakete ein bisschen 10 Meter links oder rechts gefallen, dann wären die auch Opfer, die Todesopfer, weil dort die Auditorien, die Lehrräume sind und auch ein Wohnheim der Studenten, das ist alles auf einem Grundstück. Also ganz kompakt, diese Aula, Kongresszentrum, dann Unterrichtsräume und dann ein Wohnheim und Sporthalle, ja, alles zusammen.
Sie haben gesagt, es gab zum Glück keine Opfer, aber hat sich denn in dem Gebäude auch Kunst befunden? Ist da was kaputt gegangen, zerstört worden?
Ja, also ganz korrekt zu sein, dann es gab schon ein Opfer. Ich sagte, es gab keine Tote, aber zumindest eine Frau, eine Mitarbeiterin hat gelitten. Sie wurde verletzt und das war gerade im Labor der Abteilung für Monumental- und Staffeleimalerei. Ansonsten waren das die leichten so Verletzungen. Und was die Zerstörungen angeht, es ist, wie gesagt, ein Teil, ein Flügel der Gebäude komplett zerstört worden und dort haben sich Kongresssaal, ein Ausstellungszentrum, eine Turnhalle und ein Lehrstuhl befanden. Deswegen unter anderem sind auch einige Kunstwerke, aber vor allem sind das die Kunstwerke von Studenten, von Alumni, Absolventen, von Unterrichter und auch die Archiven zerstört worden.
Und Sie haben ja auch mit Leuten vor Ort gesprochen. Was haben die denn beobachtet oder erlebt?
Als ich angekommen bin heute, habe ich dort einige junge Leute gesehen und habe mich an eine junge Frau gewandt, angesprochen. Ich dachte, sie ist eine Studentin und ja, sie war tatsächlich eine Alumni.
Das Gefühl ist sehr seltsam. Ich habe mein Studium hier 2018 abgeschlossen. Ich bin jetzt speziell hierher gekommen, um es mit meinen eigenen Augen zu sehen. Es ist traurig, ehrlich gesagt. Ich komme aus der Region Luhansk, die seit 2014 besetzt ist. Deshalb ist es ein etwas seltsames Gefühl, wie ein Flashback.
Also das war eine Augenzeugin, die Sie da getroffen haben, Ivan Ivanovich. Wen haben Sie denn noch gesprochen? Was haben Sie noch so erfahren?
Das war nicht Augenzeugin. Sie ist gekommen, um Ihnen ja die zerstörte Alma Mater sozusagen anzusehen. Aber eigentlich habe ich auch mit einem, kann man sagen, Augenzeuge gesprochen, weil er ein Dozent ist und er hat gerade einen Unterricht für die Studenten gehabt in Malerei. Und Raum, wo Unterricht durchgeführt wurde, grenzt an diese Wand, hinter der schon ein Teil des Gebäudes zerstört worden ist. Und er hat mir erzählt, wie das alles passiert ist.
Ich habe Studienanfängern einen Malkurs gegeben. Es war die erste und zweite Unterrichtsstunde, als plötzlich ein Alarm ertönte. Ich habe den Studenten sofort gesagt, lasst uns nach unten in den Luftschutzbunker rennen. Während wir auf dem Weg unsere Jacken schnappten, gab es eine Explosion. Ich rief, alle auf den Boden. Wir legten uns hin und bedeckten unsere Köpfe. Eine Nische am Ausgang des Raumes hat uns gerettet. Wir haben nur einige Glassplitter abbekommen und leichte blaue Flecken davongetragen. Das Gebäude hat lange gewackelt und ein Teil stürzte ein. Als keine Steine und Ziegel mehr flogen, rannten wir zum Luftschutzbunker.
Also das war jetzt ein Dozent der Borchuk-Akademie. Was wissen Sie denn, was jetzt wird dort aus den Studierenden und dem Unterricht?
Naja, natürlich, insofern das eine angewandte Kunst ist, muss man das üben. Ja? Deswegen waren auch die Studenten präsent. Jetzt gibt es keine Wahl. Die Unterrichte werden online fortgesetzt, provisorisch, aber niemand weiß, wie lange das dauern wird. Und das Gebäude, die Schäden evaluiert werden sollen, das Gebäude geprüft werden soll, ob sie sicher genug ist, das, was geblieben ist. Und dann wird Entscheidung getroffen, was weiter mit dem Gebäude gemacht wird, ob das wiederhergestellt, wieder gebaut wird, diesen Teil, und ob die Studenten im Gebäude, in den Wänden der Akademie weiter studieren dürfen oder nicht. Die Akademie ist eigentlich nicht so groß. Das ist eine Hochschule, eine Kunsthochschule, wo ein bisschen mehr als 700 Studenten studieren. Es fehlt Raum für alle auf einmal im Schutzbunker. Deswegen sind sie geteilt in zwei Schichten sozusagen, weil in den Schutzbunker nur 300 bis 350 Personen passen. Und das ist eine der ältesten Hochschulen in der Ukraine. Diese Akademie ist eigentlich noch im Jahr 38 entstanden und das war zuerst experimentelle Werkstätten für Volkskunst und dann wurde sie in eine Schule von Meistern für Volkskunst umgewandelt und dann hat Technikum entstanden und dann eine Hochschule und dann eine Akademie. Also das ist schon eine Hochschule mit langer Geschichte und sie trägt einen Namen von einem bekannten ukrainischen Monumentalistkünstler und Avantgardisten Michailo Bulchuk, der übrigens von sowjetischer Macht im 1937 erschossen wurde.
Jetzt ist diese Akademie zerstört worden. Wie ist denn überhaupt die Situation jetzt in den vergangenen Tagen und auch heute in Kiew gewesen? Wie erleben Sie diese heftigen Luftangriffe?
Es gab heute ein paar Luftalarme, aber ansonsten ruhig. Und auch die zwei letzten Nächte waren relativ ruhig. Aber davor natürlich hatten wir eine sehr heftige, sehr laute und stressige Woche, weil wir drei starke Angriffe auf Kiew innerhalb 5 Tagen erlebt haben. Und wenn wir heute über die Hochschule, über Montagmorgen sprechen, dann war ich zu dieser Zeit zu Hause. Und das ist ziemlich weit entfernt von dieser Akademie. Und trotzdem habe ich die Explosionen gehört, sehr laut gehört, weil tatsächlich diese laut waren, relativ nah waren. Ich denke, dass von meinem Haus bis zur Akademie ist 7 bis 8 Kilometer Luftlinie.
Ivan Halvanovic aus Kiew, vielen Dank für diese Informationen. Wir wünschen Ihnen alles Gute.
Gerne.
Kartäusermönche, die in Stille und Andacht leben, zeigt der Filmemacher Philipp Gröning, wie sie auf einmal im Schnee vor dem französischen Kloster Grand Chartreuse herumtollen, wie Kinder. Für diesen Dokumentarfilm Die große Stille hat er zahlreiche Preise erhalten, aber auch seine Spielfilme wie Die Terroristen oder Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot sind bildgewaltig und poetisch. Die ARD-Sender WDR, NDR und BR zeigen jetzt 4 Filme von Philipp Gröning, eine Tagschau als Geschenk zum 65. Geburtstag am 7. April. Das ist noch ein bisschen hin, aber weil morgen Abend schon der erste Film läuft, und zwar Die große Stille, ist Philipp Gröning jetzt bei mir im Studio. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Die große Stille, das ist ja ein Dokumentarfilm, aber wenn man das mit Ihren Spielfilmen vergleicht, habe ich gestern, als ich mir noch mal einen angeguckt habe, so gedacht, dann ist das ja genauso bildgewaltig und erzählerisch. Was ist denn für Sie der größte Unterschied zwischen, wenn Sie jetzt einen Dokumentarfilm und einen Spielfilm drehen?
Naja, das ist kein wirklicher theoretischer Unterschied. Bei dem Kloster ist es einfach so, es ist absurd, einen Spielfilm zu machen über ein Kloster. Ein Kloster empfinde ich als eine Art von Maschine, wo der Mensch sich ändert durch den Rhythmus der Zeit, durch die immer wieder kommenden selben Erlebnisse und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, das muss man einfach abbilden, indem man sich dem aussetzt und selber so lebt und die eigene Wahrnehmung sich dann ändert. Und diese Änderung der Wahrnehmung kann man rüber transportieren an den Zuschauer. Und das war, was ich wollte. Also ich wollte einen Film machen, der ein Kloster wird, mehr als dass er ein Kloster erzählt. Und das geht halt nur dokumentarisch, indem man sich selber verändert.
Aber Zeiterfahrung und Wahrnehmung, das sind ja überhaupt große Themen in Ihren Filmen. Also auch Mein Bruder heißt Robert, da philosophieren die sogar richtig über Zeit, weil die Schwester gerade Abitur macht. Und man selbst hat auch als Zuschauer so eine ganz veränderte Zeitwahrnehmung und überhaupt eine ganz andere Erfahrung, wenn man sich Ihre Filme anschaut. Ist das für Sie eher so eine Art Wahrnehmungsstudie, so ein Film, oder eine philosophische Etüde?
Ich wollte ursprünglich mal Astrophysiker werden und dann Psychiater werden. Und der Grund, warum ich dann angefangen habe, Kino zu machen, ist, das Kino ist ein ungeheurer Erfahrungsraum. Das ist nicht ein Erzählraum, das ist ja das, was immer der Irrtum ist, als müssten da Geschichten erzählt werden, sondern da muss als Zuschauer eine Erfahrung gemacht werden oder kann zumindest eine Erfahrung gemacht werden. Und es gibt kein anderes Medium, was den Zuschauer sozusagen umfassender hineinzieht. Daher ist auch für mich selber, immer wenn ich einen Film mache, ist es auch so eine Reise in eine Erfahrung hinein. Und natürlich bei meinem Bruder Robert ist es ganz stark. Es ist ein Film über Zeit und über das, was Philosophie ist, über die Frage, was überhaupt Wahrheit sein kann. Das ist kein klassisches Geschichtenerzählen. Das sind Erfahrungsräume. Im Grunde ist es nicht so, der Zuschauer soll in den Film rein, sondern der Film soll in den Zuschauer reinkommen.
Und offenbar ist das ja auch für Sie selber dann irgendeine besondere Zeit erfangen, denn Sie lassen sich ja auch viel Zeit. Sie haben 6 Filme in 30 Jahren gemacht. Warum dauert das so lang, bis da so ein Thema kommt, wo Sie sagen, das will ich jetzt bearbeiten?
Naja, da bin ich ja nicht alleine. Also Tarkowski hat auch nicht wesentlich mehr Filme gemacht über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, wenn man anfängt, wirklich ernsthaft Geschichten erzählen zu wollen, dann dauert es einfach, bis man die richtige Form gefunden hat, weil ja auch jeder Film eine neue Form findet. Ich meine, das ist interessant an dieser Werkschau, dass die Zuschauer sehen können, ich mache ja nicht nach Rezept sozusagen einen Film und dann den Fortsetzungsfilm 2 und sozusagen diese Remakes, sondern es ist tatsächlich jedes Mal ein komplett neuer Versuch. Und nur so erreicht man überhaupt so einen Erfahrungsraum und das dauert einfach. Ist aber auch das Vergnügen dabei. Ich mache ja nicht Filme, um mich selber zu wiederholen, sondern um Neues zu erobern.
Sie haben vorhin, als wir uns begrüßt haben, mir erzählt, dass Sie sich auch jetzt die Filme nochmal angeschaut haben, die vier, die da jetzt in dieser Werkschau zu sehen sind. War da einer dabei, der Sie nochmal selber überrascht hat? Manchmal werden einem ja die eigenen Werke auch fremd über die Jahre.
Also was mich wirklich überrascht hat, ist diese anarchische Energie, die die Terroristen haben. Die kommen ja als letztes am 4. April.
Der sollte ja auch verboten werden oder wollte Kanzler Kohl gerne, dass das nicht läuft, ne?
Wollte er gerne, das war ja die wunderschöne Lektion in Was ist Demokratie, dass es einfach nicht möglich war. Bei uns kann ein Kanzler nicht sagen, dieser Film soll nicht gezeigt werden, das funktioniert nicht. Das war für mich aber, ich war da relativ jung, 30, das war sehr erstaunlich zu merken, was für eine Maschinerie benutzt wurde. Und das hat ein bisschen verschüttet damals in der Wahrnehmung den unfassbar aberwitzigen, grotesken Charakter dessen, was die machen. Das ist ja kein ernster Film über einen Mord an Kohl, das ist ein Film über Terrorismus als gesellschaftliches Symptom, als sozusagen eine ideologische Jacke, die man sich überstreift. Und das hat eine groteske Komik und eine Energie, die einfach wunderbar ist. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung.
Und thematisch offenbar ja eine unglaubliche Aktualität auch, obwohl der Film ist ja schon ziemlich alt, wenn man so aufs Filmbusiness schaut.
Ja gut, alle meine Filme bleiben ja in der Zeit gewissermaßen stehen. Also die sind ja alle nicht Filme, die verschwinden. Ich glaube, der Film ist tatsächlich sehr aktuell wegen der unglaublichen Präzision der Texte auch und eben wegen diesem Aberwitz und weil er einfach so ein Fenster aufmacht zu sagen, wenn eine Gesellschaft sagt, es gibt nur noch Vergnügen und Geld als Werte, wo führt das denn eigentlich hin? Trotzdem ist es natürlich wichtig zu sagen, das ist eine Parabel. Das ist eine Parabel und eine groteske. Also wenn man jetzt versuchen würde, was ja damals Kohl mir unterstellt hat, wenn man das versuchen würde nachzubauen, was die Terroristen da machen, dann würde das eine große Rauchwolke machen und der Mercedes würde vollkommen ungehindert weiterfahren. Also ich habe sehr bewusst vermieden, dass man das nachbauen kann. Die Texte aber sind natürlich, die haben zu tun mit einem, auch einer Verletzung, die passiert ist während der Wiedervereinigung und von der ich das Gefühl hatte, dass damit nicht adäquat umgegangen worden ist. Das ist eine Verletzung, die uns jetzt im Grunde genommen wieder um die Ohren fliegt.
Was ich mich, Philipp Gröning, tatsächlich gefragt habe, ist, ich habe das so erlebt bei Ihren Filmen, wenn man da eben so aus der Alltagshektik reinkommt, dann knirscht es erstmal so ein bisschen, bis man sich auf diese großen Bilder, die so ins Detail gehen, auf diese andere Zeiterfahrung so einlassen kann. Aber wenn man es dann geschafft hat, dann ist das wirklich ein großes Erlebnis. Ist ein bisschen schwierig, mir das so am Fernseher vorzustellen. Was haben Sie da für einen Tipp? Sollen wir alle uns einen Beamer kaufen für die Werkschau, damit wir auch die großen Bilder genießen können? Oder funktioniert das auch mit so einem kleineren Bildschirm?
Naja, dass ja morgen schon losgeht, ist das ein bisschen zu spät, um zu sagen, kauft euch mal Beamer. Ich glaube, es nützt ein bisschen, das Licht dunkel zu machen und sich einfach darauf einstellen, dass man die Zeit sich nimmt. Im Kino ist es viel radikaler, weil du gehst ins Kino und die Hemmschwelle dann aufzustehen und zu gehen ist ganz anders als beim Fernsehen. Aber ich weiß, dass es viele, viele Leute gibt, die die große Stille zum Beispiel gesehen haben oder auch die Terroristen oder auch mein Bruder Robert im Fernsehen und es immer wieder angeschaut haben. Ich habe mal in Italien eine DVD-Pressekonferenz gemacht, da war eine Frau, die hat den Film 12 Mal im Fernsehen angeschaut. Also er scheint schon auch zu funktionieren.
Auf jeden Fall, ich kann das nur bestätigen, Philipp Gröning. Vielen Dank für Ihren Besuch und die Geburtstagswerkschau mit Filmen von Philipp Gröning beginnt morgen Abend im Bayerischen Rundfunk mit der großen Stille. Am 1. April zeigt dann der NDR L'amour, l'argent, l'amour. Am 3. April ist Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot zu sehen, wiederum im BR. Und am 4.4. dann der WDR mit Die Terroristen.
Das British Museum hat ein Verfahren gegen einen ehemaligen Mitarbeiter eingeleitet, der mindestens 1800 Ausstellungsstücke gestohlen und beschädigt haben soll. Wie die BBC berichtet, soll der High Court nun die Offenlegung von eBay- und PayPal-Konten des ehemaligen Kurators anordnen. Laut Museum soll dieser über 10 Jahre lang Gegenstände aus der Sammlung an mindestens 45 Personen aus der ganzen Welt verkauft haben. Er habe seine Spuren verwischt, indem er falsche Namen verwendet, Dokumente gefälscht und Aufzeichnungen manipuliert habe. Der Mitarbeiter streitet die Vorwürfe ab. Viele der vermissten und gestohlenen Stücke stammten aus nicht registrierten Sammlungen, die in den Katalogen des Museums nicht einzeln aufgeführt waren. Die Universität Göttingen und die staatlichen ethnografischen Sammlungen Sachsen haben menschliche Gebeine an eine Delegation des westpazifischen Inselstaates Palau zurückgegeben. Die Gebeine aus Palau waren im Zuge der Südsee-Expedition des damaligen Hamburger Museums für Völkerkunde zwischen 1908 und 1910 unrechtmäßig erworben worden. Die Rückgabe erfolgte bei einer feierlichen Zeremonie in Göttingen. In Paris ist die Luxuswohnung des verstorbenen Modeschöpfers Karl Lagerfeld für 10 Millionen Euro versteigert worden. Die 260 Quadratmeter Wohnung ist futuristisch gestaltet und liegt im historischen Zentrum der französischen Hauptstadt. Sie befindet sich im dritten Stock eines Gebäudes aus dem 17. Jahrhundert am Quai Voltaire und bietet eine Aussicht auf den Fluss Seine und das Louvre-Museum. Lagerfeld, der mit Kreationen und Modenschauen für Chanel, Fendi und seine eigene Marke die Modewelt geprägt hatte, lebte bis zu seinem Tod im Februar 2019 etwa 10 Jahre lang in dem Haus. Nach der Lockerung des sogenannten Tanzverbots am Karfreitag in Hamburg sind in den meisten Bundesländern keine Änderungen geplant. Das geht aus einer Umfrage der katholischen Nachrichtenagentur unter den Landesregierungen hervor. Das Tanzverbot am Karfreitag sei nach wie vor zeitgemäß, teilte etwa das baden-württembergische Innenministerium mit. Der rot-grüne Hamburger Senat hatte vergangene Woche das Tanzverbot gelockert. Die Feiertagsruhe dauert demnach nur noch von 5 Uhr morgens bis 24 Uhr, 5 Stunden weniger als zuvor.
Morgen ist Welttheatertag, eine Initiative, die schon seit 1961 die Besonderheit der Theaterkunst zeigen und feiern will. In diesem Jahr hat der Deutsche Bühnenverein dazu eine Kampagne gestartet, Theater für die Demokratie, bei der Theater und Orchester sich mit besonderen Aktionen für Freiheit und Vielfalt in der Gesellschaft stark machen wollen. Initiiert haben das Ganze die Intendantinnen und Intendanten des Deutschen Bühnenvereins und mit dessen Präsidenten, mit Carsten Broster, der auch Hamburgs Senator für Kultur und Medien ist, bin ich jetzt verbunden. Hallo, guten Abend, Herr Broster.
Guten Abend, Frau Gerg.
Wir haben ja hier in Fazit immer wieder darüber berichtet, wie die AfD zum Teil schon versucht, auf Theater Einfluss zu nehmen, etwa in Eisleben oder am Theater Rudolstadt. Waren denn solche Beispiele und Vorfälle der Anlass für diese Initiative oder was hat Sie dazu motiviert?
Na, es war einer der Anlässe. Tatsächlich gucken wir alle schon mit großer Sorge darauf, wie Kultur zu einem Kampfplatz wird, in dem sagen, versucht wird, auch auf Gesellschaft in der unguten Art und Weise einzuwirken. Was aber besonders dann nochmal ein Katalysator war, war, als alle gesehen haben, welchen Effekt die Dramatisierung der Korrektivrecherchen zu diesem sogenannten Geheimtreffen in Potsdam gehabt haben, wo man auf einmal auch gesehen hat, wie es wahrgenommen und angenommen wird, wenn an den Theatern solche Themen auch verhandelt werden und man die Orte, die Theater und Bühnen ja nun mal sind, auch für den gesellschaftlichen Diskurs darüber, wie wir eigentlich unsere Demokratie verteidigen wollen, macht. Und das reicht ja dann von der ästhetischen Inszenierung bis zu der diskursiven Veranstaltung, vom Einladen der Stadtgesellschaft bis zum großen Fest, das man veranstaltet. Vieles ist denkbar, aber daran zu erinnern, dass Theater öffentliche Orte sind, an denen wir miteinander verhandeln, wie wir miteinander leben wollen. Das schien uns gerade in dieser Zeit, in der es ja wirklich immer dramatischer um die Frage geht, schaffen wir es, unsere Demokratie zu verteidigen, ein ganz wesentlicher Impuls, den wir jetzt zum Welttheatertag setzen, dann aber auch bis weit ins nächste Jahr hinein fortsetzen wollen, weil wir eine ganze Menge wichtiger Wahlen auch vor uns haben, an denen man sich immer wieder für die Demokratie entscheiden.
Was haben Sie denn da jetzt so geplant? Was soll da stattfinden, um die Leute auch für die Demokratie wieder mehr zu erwärmen?
Naja, das ist ja nicht was, was man sozusagen zentral vom Bühnenverein aus her gestalten kann. Was wir gemacht haben, ist, wir haben den Kampagnenrahmen gesetzt. Wir bieten eine ganze Menge an Möglichkeiten, Dinge unter ein Dach, nämlich das Dach Theater für die Demokratie zu stellen. Und darüber hinaus sehen wir, was ja überall im Lande schon los ist. Wir haben eine Kampagnenwebsite theaterfuerdiedemokratie.de gestartet, auf dem man viele Aktionsformen und Beispiele schon sieht. Von Filmen, wo Theater sozusagen ihre interne Vielfalt in allen Betriebsteilen zeigen, über Spielplangestaltung, Veranstaltungen, die das Thema Demokratie in den Mittelpunkt rücken, Festivals, die sich um Demokratie drehen, bis hin zu Theatern, die sagen, wir laden auch zum Stadtgespräch und zum gesellschaftlichen Verhandeln darüber, wie wir leben wollen, ein. Gibt es da eine große Bandbreite und es geht eher darum, das Bewusstsein und auch den Mut in den einzelnen Häusern dafür zu stärken, sich dieser Themen anzunehmen und zu sagen, wir gehen in diese gesellschaftliche Debatte rein und wir öffnen unsere Häuser für diese Auseinandersetzung, in der unsere Gesellschaft jetzt steht und immer wieder zu zeigen, ihr seid damit nicht alleine, sondern wir sind viele. Wir machen das an ganz vielen Stellen im Land, um zu zeigen, es gibt ganz viele Menschen, die sich wirklich Gedanken darum machen, wie das mit dieser Demokratie gut weitergeht.
Aber wenn Sie sagen, Sie wollen den Kollegen auch das Gefühl geben, dass sie nicht alleine sind und denen Mut machen, was hören Sie denn da so für Vorfälle als Präsident des Bühnenvereins? Was spielt sich da an Theatern so ab, im Osten, aber auch im Westen?
Ja, es spielt sich ja nicht nur an den Theatern was ab, aber wenn Sie Situationen haben, wo Sie mittlerweile 20, 25, 30% Wählerinnen und Wählern von Parteien haben, die selber relativ offensiv sagen, sie lehnen unsere Form von Demokratie ab und sie wollen in ein anderes Land hinein, dann haben Sie die natürlich irgendwann auch in den Häusern, dann haben Sie die auch in den Belegschaften und dann haben Sie denen natürlich auch im Publikum. Das heißt, die Diskussionen, die wir als Gesellschaft führen, die gehen ja nicht an den Theatern vorbei, sondern die finden da auch statt. Und die Frage ist, was können wir aus den Künsten heraus beitragen, um da zu einer veränderten Wahrnehmung zu kommen? Und ich finde, in einer Zeit, in der man ja schon das Gefühl hat, dass die schlechte Laune und die Übellaunigkeit bei uns im Land so sehr überhand nimmt, dass keiner sich mehr vorstellen kann, dass das nochmal besser werden kann, ist auch das Angebot eines Theaters, wir spielen mal eine Welt, die anders ist als die, die wir jetzt haben. Ein Angebot, das unglaublich befreiend sein kann und manchmal auch herausführen kann aus so mancher Diskursverhärtung, vielleicht sogar besser herausführen kann als das 347. Streitgespräch, in dem zwei Leute sich die bekannten Argumente an den Kopf knallen. Auch das wieder in das gesellschaftliche Bewusstsein zu heben, ist Gegenstand dieser Kampagne, die wir da starten. Und die Debatten, wie geht's mit unserer Demokratie weiter, die spüren wir doch überall in jeder Ritze unseres Alltags im Moment. Und insofern ist es nur richtig, dass wir die auch aufnehmen.
Also kann, wenn ich Sie richtig verstehe, Theater und Kunst auch so ein bisschen den Möglichkeitssinn wieder schärfen bei den Leuten. Ist das denn zum Beispiel auch gerade im ländlichen Raum noch mal mehr nötig als in Großstädten? Was beobachten Sie da so als Hamburg-Senator für Kultur und Medien? Ist da so eine Stadt, so eine weltoffene wie Hamburg einfach auch anders aufgestellt als Häuser in der Provinz?
Ich glaube, wir brauchen das einfach überall. Also Max Frisch hat mal so schön gesagt, wir spielen die Welt als eine veränderbare am Theater. Das ist genau das, was Sie mit diesem Möglichkeitsraum gerade eben auch benannt haben. Ich kann Welt anders denken, ich kann sie anders spielen, ich kann sie anders zeigen und ich nähere damit beim Publikum die Zuversicht, dass sie auch tatsächlich anders gestaltbar sein könnte, wenn man den geschützten Raum des Theaters verlässt. Ich glaube, das brauche ich in Berlin genauso wie in Cottbus, in Gelsenkirchen genauso wie in München. Das ist zwischen Stadt und Land, zwischen Großstadt, Kleinstadt, industrieller Transformation, ländlichem Raum, kein Unterschied, weil wir ja im ganzen Land wahrnehmen, dass diese Ratlosigkeit, wie geht das eigentlich weiter, eine ist, die immer mehr um sich greift. Und sich immer wieder daran zu erinnern, dass die Probleme, die wir haben, menschengemacht sind und dass wir sie insofern auch als Menschen werden lösen können, wenn wir uns unserer eigenen Kreativität und Fantasie vielleicht etwas mehr besinnen, als wir es momentan tun, ist schon etwas, das braucht es momentan. Und wenn das andere gesellschaftliche Bereiche vielleicht momentan nicht ausreichend in der Lage sind zu leisten, dann finde ich es nur richtig, wenn die Theater und die Intendantinnen und Intendanten sagen, wir sind da, wir können das, wir machen mal vor, was alles möglich wäre und wie die Welt noch sein könnte. Und ob Großstadt oder Kleinstadt, ich glaube, diese Form von Zuversicht können wir gerade überall im Land gebrauchen.
Und wenn wir mal die Fantasie aktiviert lassen und uns schon mal in den Herbst hineinbewegen und gucken, was wäre denn, wenn die AfD bei den Wahlen in den drei Ostbundesländern tatsächlich gewinnt? Was passiert dann? Was befürchten Sie?
Na gut, da gibt es ja die diversen Szenarien. Ich habe mir als Politiker angewöhnt, die Sache mit dem Konjunktiv und was wäre, wenn nach einer Wahl möglichst bleiben zu lassen. Da muss ich jetzt einmal in diese Rolle hineingehen. Ich glaube, das Entscheidende momentan ist, dass wir uns allen miteinander immer klar machen, dass die Freiheit, die wir momentan leben, eine Freiheit ist, die etwas zu tun hat mit einer Vorstellung von Demokratie, wie wir sie seit 1949 im Westen und seit 1989 in ganz Deutschland entwickelt haben. Nämlich eine Freiheit, tatsächlich in Achtung der Interessen aller anderen und der Freiheiten aller anderen die eigene Freiheit leben zu können. Und wenn jetzt manche meinen, dass es die eigene Freiheit stärkt, die Freiheit aller anderen abschaffen zu dürfen, dann beschädigen sie die Freiheit im gesamten Land. Und das ist ehrlicherweise die Auseinandersetzung. Es gibt ganz viele Leute, die momentan die Freiheit des man wird ja wohl noch mal sagen dürfen oder man muss jetzt das eigene, was man sich vorstellt, durchsetzen, bis hin zu der Freiheit, die Demokratie ablehnen zu dürfen, als einen besonderen demokratischen Akt zu zeichnen. Wenn wir das alles zulassen, dann beschädigen wir die Demokratie. Insofern geht es darum, diese Wahlergebnisse, die Sie gerade an die Wand gemalt haben, zu verhindern im Herbst. Auch zu verhindern übrigens ehrlicherweise schon bei der Europawahl und bei der Kommunalwahl, weil allen ist klar, wenn Menschen, die keinen Sensus für die Freiheit der Künste haben, in politische Verantwortungspositionen kommen, wird es für die Künste schwieriger, diese Freiheit in Gesellschaft zu leben. Insofern ist die Auseinandersetzung um die Demokratie und das Eintreten der Theater für die Demokratie mittlerweile auch ein ernsthaftes Eintreten für die Möglichkeiten der eigenen Freiheit. Ich glaube, diese existenzielle, nicht Bedrohung, aber sozusagen Herausforderung, die da spürbar ist, die muss jetzt angenommen werden und nicht im Herbst beklagt werden, wenn es zu spät wäre und man sich dann sagt, ach, hätten wir mal. Das war, glaube ich, auch eine Motivation, jetzt so früh zu sagen, wir gehen jetzt raus und wir werben dafür, dass es viel mehr Spaß macht, sich zu überlegen, wie es denn sein könnte und dass es viel mehr Spaß macht, die Freiheit so zu leben, dass alle sie leben können in diesem Land und nicht nur einige.
Carsten Broster, Präsident des Deutschen Bühnenvereins und Hamburg Senator für Kultur und Medien. Vielen Dank, Herr Broster, für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und morgen am Welttheatertag startet auch die Kampagne für die Demokratie und dazu finden Sie auch eine Plattform mit Informationen im Internet. Einfach Stichwort Theater für die Demokratie eingeben. Sexarbeit ist noch immer ein heikles Thema, selbst in unseren Zeiten, wo ja Sex omnipräsent ist. Aber Prostitution berührt eben Fragen der Moral, der Gesundheit und der Sicherheit und vieles mehr. Das Schwule Museum Berlin hat jetzt Sexarbeiterinnen selbst eine Ausstellung kuratieren lassen. Titel »With Legs Wide Open – Ein Hurenritt durch die Geschichte«. Michael Mayer hat sich das Ganze schon angesehen.
Die Prostituierten aus Lyon sprechen, heißt einer der Videoausschnitte, die in der Ausstellung gezeigt werden. Sexarbeiterinnen berichten 1975 darin, wie es ist, in dem Gewerbe zu arbeiten, welche Diskriminierung sie alltäglich zu erleiden haben. Dieser Ausschnitt steht exemplarisch für das Konzept der Ausstellung. Es soll nicht mehr über Sexarbeiterinnen gesprochen werden, sondern mit ihnen. Ein Kollektiv von 6 Menschen, die in der Prostitution arbeiten, hat die Ausstellung kuratiert. Gezeigt wird nicht im klassischen Sinne die Geschichte der Prostitution, sondern es ist eine Art fiktives Museum der Sexarbeit entstanden, erklärt eine der Kuratorinnen, Ernestine Pastorello.
Sexarbeiterinnen haben so viele Erfahrungen mit Institutionen und Behörden, dass wir uns dazu entschlossen haben, unsere Geschichte zu erzählen. Nicht auf klassische, lineare Weise, sondern in diesem fiktiven Museum der Sexarbeit. Wir haben hier verschiedene Abteilungen, die sich mit den wichtigen Themen befassen, denn viele Aspekte wiederholen sich immer wieder, über die Jahrhunderte. Da fanden wir es spannender, es so zu machen. Zum Beispiel zeigen wir Mode. Es gibt ein Gesundheitsamt, es gibt ein Amt der Vernichtung, wo wir die Politik des Nationalsozialismus thematisieren. Und dann haben wir die Abteilung für horizontale Arbeit. Da zeigen wir unsere Vision eines idealen Arbeitsplatzes. Utopic vision of a
perfect workplace. Die Ausstellung will althergebrachte Moral- und Gesellschaftsbegriffe in Frage stellen und kommt mit einem Augenzwinkern daher. Wer erwartet, dass reißerische Bilder und Videos das Bild beherrschen, wird enttäuscht werden. Obwohl man es vermuten könnte, wird in der Ausstellung erstaunlich wenig Nacktheit präsentiert. Es geht nicht um Voyeurismus, sondern um Akzeptanz, Inklusion, gesellschaftliche Anerkennung und um Entkriminalisierung. Isaac Réan aus dem Kuratorenteam sagt, dass das Image der Sexarbeit immer eng verknüpft war mit moralischen Wertvorstellungen, aber auch Vorverurteilungen.
Gerade rund um Promiskuität, besonders wenn es um den gegenderten Diskurs geht, um die Rolle der Frau. Also so als ein Beispiel die Definition, die wir am Anfang vorstellen. Da ist einer der Begriff der gemeinen Frau und das so als Beispiel das gemeine Weib, das die andere Form zu der Ehefrau, die eben einem Mann gehört und die gemeine Frau gehört wie dem Namen nach, so heißt es in den Quellen, allen Männern.
Allzu oft werden Sexarbeiterinnen als außerhalb der Gesellschaft dargestellt. Höhepunkt der Doppelmoral und des menschenverachtenden Umgangs ist die Zeit des Nationalsozialismus, als queere Menschen, Transpersonen und Frauen diskriminiert, eingesperrt und ermordet wurden. Andererseits betrieb die SS in den KZs auch Bordelle, sowohl für Häftlinge als auch für SS-Männer und Soldaten. Ein Problem für die Ausstellungsmacherinnen war es, dass die Geschichte der Sexarbeiterinnen eine ist, die meist auf Unterlagen und Akten aus den Polizeiermittlungen stammen. Diese sind jedoch naturgemäß oft diskriminierend und abwertend. Die Kuratorinnen mussten sich daher auf andere Quellen aus der Wissenschaft und Forschung verlassen. Die Ausstellung soll auch heutigen Sexarbeiterinnen zu mehr Empowerment verhelfen. Immerhin liegt das Schwule Museum mitten im Norden Schönebergs in Berlin, dort, wo bereits seit Jahrhunderten Sexarbeit stattfindet. Die Ausstellung legt auch einen starken Fokus auf Gesundheit und Gesundheitsfürsorge. Ein Thema, das gerade im Umgang mit Behörden ein schwieriges ist, sagt Ernestine Pastorello.
Whenever sex workers engage with authorities, bad things tend to happen.
Wann immer Sexarbeiterinnen es mit Behörden zu tun haben, hat das eher schlechte Folgen. Wenn etwa die Polizei involviert ist oder es verpflichtende Gesundheitstests gibt, dann beeinträchtigt das oft die physische oder psychische Gesundheit der Sexarbeiterinnen. Aber wir sehen das bis in die AIDS-Zeit hinein, als es viele Polizeirazzien und Zwangstests gab. Und bis heute werden wir gezwungen, einmal im Jahr einen Termin mit Sozialarbeitern zu machen, die sich aber mit Sexualerkrankungen und anderen Dingen überhaupt nicht auskennen.
Die Hauptstadt Berlin war sicher schon immer etwas liberaler beim Thema Sexarbeit, was aber nicht heißt, dass es nicht auch hier Probleme gab und gibt. Etwa Frauen, die entführt und zur Sexarbeit gezwungen werden. Auch Drogenprobleme sind ein Thema. Doch die Debatte um ein Sexkaufverbot, so sagt es Kurator Isa Grian, findet meist vor dem Hintergrund weniger Informationen statt und vor allem nicht im Dialog mit den Sexarbeiterinnen selbst.
Wenn man eigentlich fragt, alle sexarbeitenden Organisationen weltweit sind sich einig darin, was wir fordern, nämlich Dekriminalisierung, was im gleichen Atemzug auch bedeutet, mehr Arbeitsrechte, mehr Schutz. Und zwar aber in der Weise, wie sie tatsächlich hilfreich ist und nicht wie andere Menschen, die nicht in dem Bereich tätig sind, sich das so vorstellen. Mit all ihren Stigmata und all ihren möglichen Vorstellungen davon.
With Legs Wide Open, ein Hurenritt durch die Geschichte ab morgen im Schwulen Museum in Berlin zu sehen bis zum 26. August. Und was die Kulturwelt sonst noch so bewegt, weiß Tobias Wenzel, der schon die Feuilletons von morgen gesichtet hat.
Make America Springfield Again, titelt das Feuilleton im Neuen Freitag. Die für ihren subversiven Humor berühmte, im fiktiven Springfield angesiedelte Animationsserie The Simpsons läuft in den USA ausgerechnet beim Desinformation verbreitenden ultrarechten Sender Fox. Georg Seslen sucht da nach einer Erklärung und fragt, ist Springfield die Wiege des Trumpismus? In gewisser Weise ja, glaubt Seslen. In Springfield hätten sich die Menschen in einem Leben in der Hölle eingerichtet, vor allem auf Kosten der anderen. Aus dem Mit- und Gegeneinander von lauter psychotischen Individuen wird die heimelige Hölle der Normalität, schreibt Seslen. Wir müssen uns die Simpsons als glückliche Menschen vorstellen. Und, was noch schwerer fällt, vielleicht müssten wir uns auch Trump-Wählerinnen und Wähler als glückliche Menschen vorstellen. Sie leben in der Hölle, gewiss, aber es ist ihre Hölle. Vor einer möglichen Hölle in Deutschland warnt Kristina Sabeliauskaitė. Die litauische Kunsthistorikerin und Schriftstellerin meint damit den Einmarsch Russlands. In Deutschland werde leider vieles aus Russland als Bluff missinterpretiert, was bitterer Ernst werden könnte, schreibt Sabeliauskaitė in der Frankfurter Allgemeinen. Etwa im Fall der Erklärung des russischen Propagandisten Wladimir Solowjow im russischen Staatsfernsehen, in der er gesagt hat, dass Deutschland irgendwann unter russischer Flagge stehen werde, dass die Russen wieder nach Berlin kommen, dieses Mal aber nicht gehen würden. Das ist kein Scherz. Es ist eine Botschaft des Kremls an sein eigenes Volk und darüber hinaus ein aufrichtiger Wunsch vieler Russen, denen fast ein Jahrhundert lang in Schulen, durch Kino, Musik und Theater beigebracht wurde, Deutschland mit Faschisten und Feinden gleichzusetzen. Vielleicht könnte in einem Berlin als Teil des russischen Großreichs dann wenigstens das Kaufhaus des Westens gerettet werden, das ja bekanntlich stark von russischen Touristen frequentiert wurde, bis nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs die Einreise nach Deutschland nur noch über Drittländer möglich war. Wer nun denkt, eine Frechheit, diese Bemerkung, für den hier der Verweis auf etwas noch Frecheres. Die Reaktion des britischen Künstlers Damien Hirst auf den wohl gut belegten Vorwurf des Guardian, er habe seine eigene Kunst gefälscht, nämlich Präparate künstlich altern lassen, um sie als eigene Frühwerke zu verkaufen. Darauf angesprochen reagierte Hirst erwartbar toll dreist, schreibt Hanno Rauterberg in der Zeit. Was bitte interessieren ihn Realien? Auf die Idee kommt es an, allein auf die Idee. Und die Idee für den eingelegten Haifisch stammt ja tatsächlich aus den 1990er Jahren. Nichts anderes habe er je behauptet. Also haltet die Klappe und ehret den Meister. Wie man aus diesen Worten schon erahnen kann, überzeugt die Argumentation des Künstlers den Kunstkritiker so gar nicht und veranlasst ihn also auch nicht dazu, ehrfurchtsvoll in die Knie zu gehen. Rauterberg schreibt: Ideen haben ebenfalls eine Frischhaltegrenze. Auch davon erzählen seine jüngsten Selbstfälschungen. Dem Künstler fällt offenkundig nichts mehr ein. Er kopiert das eigene Frühwerk und hält es für eine Form von höchster Zeitlosigkeit. Hirst ist also so dreist und faul wie ein Kuckuck. Der Bestand des Vogels in Deutschland hat sich seit 1990 halbiert, berichtet Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt noch wahrheitsgemäß, um dann seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Vielleicht sei das Aussterben des Kuckucks politisch gewollt. Der Kuckuck erschleicht sich von fremden Vögeln Aufzuchtsleistungen, die er gut selber erbringen könnte, schreibt Zippert. Damit könnte es bald vorbei sein. Ein gesunder Kuckuck muss in Zukunft jedes zumutbare Brutangebot annehmen, sonst hat er mit Konsequenzen zu rechnen. Ihm wird das Kindergeld gestrichen und er muss Unterhalt zahlen.
Tobias Wenzel war das mit dem Blick in die Feuilletons. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.